das Wort, den der Gott des Mauses uns zugeteilt hat. Hesekiel 41, 17, vielleicht die Krone vom Ganzen, bei der Beschreibung des Tempels. Der Raum über den Türen und das ganze Haus, sowohl inwendig als auswendig, und der Raum an allen Wänden rings und innen und außen, alles hatte seine Maße. Und alles sind Maße der Liebe Gottes im Hause Gottes. Wunderbar. Ich freue mich ja in meinem Beruf, wenn ich an der Arbeit bin, immer einen Maßstab. Und am Bau auch einen Maßstab bei mir haben zu dürfen. Ja, bitte, wenn es nicht nach dem Maße geht, den wir geplant haben, dann wird es viel schlecht. Dann stimmt es dann an allen Ecken und Kanten auf einmal nicht. Alles hatte seine Maße. Und wie wir das letzte Mal beim Betrachten des Büchleins festgestellt haben, heute geht in der Welt alles ins Maßlose. Bitte schön, sage ich euch, Schöpfer, sei geglaubt.
Es ist wunderbar in dem Zusammenhang, dass man selbst sieht, dass der Paulus uns bis an die Abschlüsse der Erinnerung der Zeitdaten setzt, dass ihn glauben. Mhm. Und das tut dem Kunden so recht im Schwierig oder ein gewaltiges Vorrecht sein. Denn Gott macht eigentlich wieder den Schritt zurück mit der ganzen Nationenwelt.
Und
Israel, die kommende Region, durch den Hesekiel-Tempel wiederum in eigentlich ins Fleischliche zurückführt. Mhm. Und er vermittelt nun jetzt im Geist schon in der Vollendung in der Welt.
Jawohl.
Dankeschön.
Und wie das so wunderbar ist, ist umso besser, dass wir in allem fein Maß halten und die Maßstäbe Gottes beachten. Alles hatte seine Maße. Besonders wenn wir wissen, nun, dass Gott alle Maßstäbe, die er bestimmt und angelegt hat und anlegen wird, alles Maßstäbe oder Maße der Liebe, seiner Liebe sind. Was haben wir vielleicht zu beachten beim Begriff Ellen? Matthäus 6, 27 steht was geschrieben, wir brauchen nicht aufzuschlagen. Kann auch jemand durch Sorgen seiner Lebenslänge eine Ehe hinzufügen? Ich denke, eher eine Ehe abkürzen, eine Ehe abkürzen der Sorgen. Sehr schön gesagt von Herrn Jesus. Nun, schön ist dann bei dieser Gelegenheit, wo Jesus das Einheitsmaß der Ellen auch zeitlich, der Lebenslänge, ist doch gemeint, das für eine zeitliche Einheit nimmt, wenn wir dort lesen, dass beim Übergang Israels unter Josua durch den Jordan ins gelobte Land, dass es dort heißt, die Lage des Bundes soll dem Volke bei 2000 Ellen vorausgehen in den Jordan. Der Sühnedeckel auf der Lade wird in Römer 3, 25 in seiner größten Bedeutung bezeugt, nämlich die Erlösung in Christo Jesu. Die Erlösung in Christo Jesu geschah vor bald 2000 Jahren. Bei Jesus ist eine Elle ein Zeitmaß. Und hier bei diesem Wort. 2000 Jahre. Nun steht dort im Gesetz, dass das Volk Israel erst 2000 Ellen später den gleichen Weg beschreiten darf. 2000 Jahre später. Und wir sehen bald vor unseren Augen geschehen. Dann haben wir die Handbreiten vor uns, Psalm 39,5. Psalm 39,5. Siehe, oder vielleicht vier ist noch wichtig in dem Zusammenhang, tue mir kund, Jehova, mein Ende und das Maß meiner Tage, welches es ist, dass ich wisse, wie vergänglich ich bin. Siehe, Handbreiten gleich hast du meine Tage gemacht, und meine Lebensdauer ist wie nichts vor dir, ja, eitel Hauch ist jeder Mensch, der dasteht. Handbreiten gleich hast du meine Tage gemacht und meine Lebensdauer. Also hier sind auch Handbreiten wieder Zeitmaße, nicht? Tage. Aber wie schon, Handbreite ist die kleinste Einheit, das kleinste Einheitsmaß der Liebe Gottes. Also alle unsere Tage sind gleich eine Handbreite der Liebe Gottes. Eine Handreichung Gottes. Alle unsere Tage. Jesaja 49, 16. Also zuerst Jesaja 40, 12. Jesaja 40, 12. Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohen Hand und die Himmel abgegrenzt mit der Spanne? Wir haben das letzte Mal gehört, dass Gott die Wissenschaft eindeutig und zwangsläufig mathematisch von der Tatsache überführt hat, dass unser Kosmos endlich ist, seine Enden hat. Und dass die Masse der Energien bestimmt ist und bereits weitgehend im Zerfall steht. Dass auch das zeitliche Ende dieses Kosmos, selbst wenn es Gott noch lange, lange andauern lassen würde, zum Glück macht das Gott nicht, was wäre dann der Fall? Das wäre nur dann möglich, wenn Gott noch diese lange Zeit dem Satan zuschauen würde, wie er weiter mit misswirtschaftet, bis alles kaputt ist. Und das hat er ja nie nicht getan, sondern er hat eine ewige Erlösung erfunden, die rechtsgültig von einem Tag an, mitten während der Herrschaftszeit Satans, angebrochen ist, nämlich mit Golgatha. Und hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst, und die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen. Und so weiter. Jesaja 49, 16. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Ein wunderbares, verheißendes Wort für Israel. In meine beiden Handflächen, Handbreiten, habe ich dich eingezeichnet. Und wie hat er das gemacht? Indem er seine Handflächen durch sie durchbohren ließ. Hat er sie in seine Handflächen eingegraben, eingezeichnet. Das sind wieder Handbreiten der Liebe Gottes. Klagelieder 2, 22 nicht aufschlagen, da heißt es, diejenigen, die auf den Händen getragen wurden, das ist also ein biblischer Ausdruck, ja, schreien nach Brot und so weiter, noch fruchtbare Dinge erleben sie. Buch der Klagelieder. Jetzt kommen wir zu den wunderbaren Zentralen der Liebe Gottes, zum Schoß oder dem Busen der Liebe Gottes. Johannes 1, 18. Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen, der einzig gezeugte und geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Also der Sohn Gottes ruht, was die Liebe des Vaters betrifft, im tiefsten Urgrund der Liebe seines Vaters. Und da will er uns hinführen. Der einzig Gezeugte, der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, das griechische Wort bedeutet, ständig in den Schoß des Vaters hinein gerichtet ist, auch wenn er weit von ihm weg ist. Vierten Mose 11, 12, das ist wahrscheinlich die erwähnte Stelle. Vierten Mose 11, Vers 12. Ja. Wir lesen Vers 11. Und Mose sprach zu Jehova: Warum hast du an deinem Knechte übel getan? Und warum habe ich nicht Gnade gefunden in deinen Augen? Weil du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst. War das eine leichte Last, das Volk Israel zu tragen? Wir verstehen den Mose ein wenig. Warum hast du Übel an mir getan? Bin ich mit diesem ganzen Volke schwanger gegangen? Oder habe ich es geboren, dass du zu mir sprichst? Trage es in deinem Busen, gleich wie der Werte den Säugling trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast. Vers 14. Ich allein vermag nicht, dieses ganze Volk zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Ich allein. Und der Herr Jesus brach unter dieser Last zusammen und dann kam es. Psalm 89, 15. Gedenke, Herr, des Hohes deiner Knechte, dass ich in meinem Busen trage den Hohn all der vielen Völker. Also, womit Gott abgesetzt, beiseite gesetzt wird, verachtet wird, verlästert wird, was tut Gott mit all dem? Er nimmt es hinein ins innerste Gemach seiner Liebe. Es ist wunderbar, wie wir beim Betrachten dieser Schriftzeugnisse befähigt werden, immer stiller zu werden und befähigt werden, immer mehr anbeten zu können, im Geist und in der Wahrheit. Dass ich in meinem Busen trage all den Hohn all der vielen Völker und schweigt und wartet und liebt weiter und rechnet das Böse nicht zu. Punkt. Wir dürfen ja lernen, beim Betrachten des Buches der Offenbarung, welches die Stellung Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ist, werden diese schweren Gerichte laufen. Zurückgezogen ins Allerheiligste. Lassen Sie die, die Dinge sich auswirken und bedienen und durchführen, denen es offenbar liegt, dass ihrem Gesetz Folge geleistet wird oder Ungehorsam verbrüht wird mit Strafe, Zucht und Gericht. Das war Psalm 89, 50. Dann Jesaja 40, 11. Jesaja 40, 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirt. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Busen tragen. Die Säugenden wird er sanft leiten. Das ist dann der Fall, wenn Vers 9 erfüllt ist, denn Kapitel 40 beginnt ja: Tröstet, tröstet, mein Volk. Vers 9. Auf einen hohen Berg steige hinauf, Zion, du Verkündigerin froher Botschaft. Erhebe mit Macht deine Stimme, Jerusalem, du Verkündigerin froher Botschaft. Also wer wird einmal das Evangelium verkünden? In Hoheit Gottes für alle Nationen. Nicht wir, und nicht die Missionsanstalten aus den Nationen, sondern Zion und Jerusalem. Und sie werden keinen Erfolg haben, sondern sie werden zuschauen können, wie ihre Arbeit blüht, grünt, blüht und Frucht bringt. Kein Erfolg mehr. Es ist mehr als Erfolg. Dann im gleichen Propheten Jesaja, Kapitel 49, 22. So spricht der Herr Jehova: Siehe, ich werde meine Hand zu den Nationen hin erheben und zu den Völkern hin mein Panier aufrichten. Und sie werden deine Söhne im Busen bringen, und deine Töchter werden auf der Schulter getragen werden. Ist das schön? Busen, Schulter oder Rücken? Das Gleiche. Also in welcher Haltung werden sie nur so der Form nach am Busen tragen oder auf dem Rücken gehen? Nein. Außer das Punkt, der Gott Israels fertig. Sprüche 16, 33. Das Los wird in den Busen geworfen, aber alle seine Entscheidung kommt von Jehova. Also das ist die göttliche Art und Weise, ein Losteil herauszulosen. Wo geschieht das? Und das heißt, mein Losteil ist mir gefallen auf lieblichste Erde, aufs Lieblichste. Die Zuteilung der Ländererteile der Stämme Israels geschah ja durch das Los. Wo wird es geworfen? Im Busen. Und das Endlos aller Geschöpfe wurde wo geworfen? Im Schoße der Liebe Gottes. Dürfen wir wieder getröstet sein? Man spricht da, er hat ein schweres Los. Mag sein, aber das ist nur vorübergehend. Auch die Losteile der Gerichte sind vorübergehend. Sprüche 21, 14. Deine Gaben im Verborgenen wenden den Zorn ab und ein Geschenk im Busen den heftigen Grimm. Also das muss dann verstanden sein. Eine Gabe im Verborgenen und ein Geschenk im Busen. Das ist nicht, was den Betreffenden verblendet oder irreführt oder irreleitet, Jakob.
Obwohl in dem von einer Gabe, lass die linke nicht wissen, lass die rechte tun.
Sehr fein. Lass die linke nicht wissen, was die rechte tut. Warum? Weil die linke das sofort die Weiche nach links stellen würde. Also die Gabe wäre dann nicht mehr die Gabe der Liebe, sondern eine Gabe als Beweis meiner Freigebigkeit, meiner eigenen Leistung. Es darf vielleicht genügen, oder Lukas 16, 22, wer es notieren will. Apostelgeschichte 27, 34. Wollen wir doch schnell aufschlagen. Da finden wir vorerst gar keinen Busen und keinen Schoß. Apostelgeschichte 27, 34. Oder 37. Nein? Vers 39. Apostel 39 heißt, muss es heißen. Als es aber Tag wurde, erkannten sie das Land nicht. Sie bemerkten aber einen gewissen Meerbusen, ah doch, da steht da, der einen Strand hatte, auf welchen sie, wenn möglich, das Schiff zu treiben gedachten. Und dann Schlussvers 40, und hissten das Vordersegel vor den Wind und hielten auf den Strand zu. Und dann sitzt das Vorderteil fest, unbeweglich, und das Hinterteil wird zerschellt. Gott hat den Apostel Paulus am Ende der 14 Tage und Nächte, wo sie weder Sonne noch Gestirne sahen, immer Sturm hatten, nichts, keine Nahrung zu sich genommen hatten, gesagt, alle 276 Seelen, die mit dir im Schiffe sind, habe ich dir gegeben. Währenddem das Schiff, das ist gesetzt, in Trümmer geht, das Einzige, was das Schiff des Gesetzes noch, wenn alles in Trümmer geht, zu bieten vermag, ist, dass diejenigen, die noch nicht schwimmen gelernt haben, sich an Bruchstücken des Schiffes klammernd in den Busen hinein retten können, in den Strand. Das heißt, dann denkt einer noch schnell, ich habe dich je und je geliebt, nicht? An dem hält er sich krampfhaft und kommt tatsächlich, wird gerettet wohl im Busen der Liebe Gottes. Ein anderer an einem Stück Brett oder weiß was, an irgendetwas anderem des Gesetzes. Die Einzelstücke sind Stücke der Weisheit Gottes. Ja. Dann dürfen wir das Wort Grenze und Lippe abschließend noch beachten. Zu Grenze notieren wir nur, wer will, 2. Mose 19, 12, Hebräer 13, 10 und Lukas 7, 47. Und jetzt der Ausdruck, die Elberfelder haben es übersetzt, das Gestell, eigenartig heißt die Lippe. Bedeutet im Hebräischen Ufer, wie die Lippe der Rand ist zwischen den menschlichen Leib, der Worte ausspricht oder Speisen einnimmt, so ist das Ufer die Scheidelinie zwischen Erde und Meer, zwischen Wasser und Trockenem. Bedeutet Mund, Mundart, an gewissen Stellen mit Zaun übersetzt, heißt aber immer Lippe. Die Lippe sind die Sprachorgane der Rede, der Sprache. Und jetzt schlagen wir auf Psalm 45, Vers 3. Wissen etliche schon, was da steht? Psalm 45, Vers 3. Es beginnt ja mit den köstlichen Worten: Es wallt mein Herz von guten Worten, Vers 1. Ich sage meine Gedichte dem Könige. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Du bist schöner als die Menschen, Söhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet, ewiglich. Die sind hier dargestellt, durch die Schale rings um den Altar, wo das herabströmende Blut aufgefangen wurde. Es war schon etwas größer gewesen. Das wird genannt die Lippe des Altars. Die Lippe der Liebe Gottes. Jetzt lesen wir, Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Aber wir denken jetzt an seinen Altar auf Golgatha, wo seine Lippen noch aussprechen konnten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weil, das ist dein Sohn, Johannes, das ist deine Mutter. Die Lippen als Sprachorgane haben wir gesehen. Und weiter, Hohelied 4, Vers 3. Eigenartige Sache. Da macht er seiner Geliebten ein Kompliment mit der nötigen Dosis Erinnerung, demütig zu bleiben. Er sagt zu ihr, deine Lippen, das ist das Wort wieder, sind wie eine Karmesinschnur. Karmesin ist dann die rote Farbe. Deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur und dein Mund, dein Sprachorgan ist zierlich. Was liegt in diesen Worten? Deine Lippen, sagt er zu ihr, sind wie eine Karmesinschnur. Ist das ein Kompliment oder so eine Sache? Beides, beides. Erstens, wenn deine Sünde rot wäre wie Karmesin, was soll mit ihr geschehen? Weißer als Schnee soll sie werden. Und nachdem das der Fall ist, hat Gott für die kostbare Kunstgewerbearbeit der Wohnungsteppiche des Allerheiligsten und des Heiligtums auf Karmesin-Schnür gewählt. Das heißt, Karmesin vorerst Sünde darstellen, blutrot, wenn deine Sünde rot wäre wie Blut, rot wie Karmesin. Weißer, reiner als Wolle, weißer als Schnee, soll sie werden. Das hat sie ja erlebt. Wenn er ihr sagt, Karmesin-Schnur in deinen Lippen, das heißt, das, was du jetzt aussprichst, sprichst du ja aus, als eine, deren viele Sünden vergeben sind. Und deshalb ist deine Sprache lieblich. Und deine Sprache ist lieblich. Das ist also ein Kompliment. Karmesin. Geheiligt, reinigt durch das Blut des Christus. Durch das Blut. Wenn meine Sünde blutrot ist, das Blut des Christus, als die göttliche homöopathische Heilmethode. Gleiches mit Gleichem zu beantworten, um es ins Gute zurückführen zu können. Wir sind im Hohen Lied, wir schlagen Kapitel 5, Vers 13 noch auf. Spricht sie jetzt, ist weiß und rot. Also das Rot, er zur Sünde gemacht, sein Blut vergossen, weiß ist er zuerst, die Heiligkeit und Reinheit selbst. Der Heilige, der von keiner Sünde wusste, weiß, wurde für uns zur Sünde gemacht, blutrot. Und jetzt schließen wir mit der Erinnerung an das Wort, dass das Blut des Christus besser redet, sagen die Lippen, die Reden, liebliche Worte, holdselige Worte, das Blut des Christus redet besser als das Blut Abels. Das schrieb um Rache und das Blut des Christus schreibt um Gnade und Barmherzigkeit. Hier ist der Übergang von der Stimmung des Verlorenseins hinein in die Liebe Gottes. Deshalb schreibt Paulus, wir haben einen Altar, eine Liebe, von welchem kein Recht haben zu essen, die der Hütte dienen. Das heißt, die in Gesetzeswerken, mit Gesetzeswerken umgeht. Das ist eine große Unterscheidung des Geistes der Gnade ohne Werke, vom Geist der Gnade mit Werken vermischt oder der Werke mit Gnade vermischt. Wir haben die Liebe Gottes, wie sie der Geist Gottes in 1. Korinther 13 anbetungswürdig in vollkommener Weise bezeugt hat. Soweit. Liebe Geschwister, wir dürfen die gegenteilige Haltung einnehmen gegenüber derjenigen, die ausgerechnet die hohen Priester und die Gesetzesklärer eingenommen hatten, nämlich in Bezug auf den Altar, besonders in Bezug auf die Bedeutung des Altars im Pharao. Der Herr Jesus hat ihnen ja den Vorwurf gemacht, die geringeren, die kleineren Dinge des Gesetzes, auf die legt ihr großen Wert und übertreibt, überfordert die Leute mit Verzehnten von weiß was alles für Kleinigkeiten und macht ihnen den Vorwurf, aber ihr übergeht den Altar oder am Altar geht ihr vorüber. Natürlich, wenn ein Priester, ein hoher Priester direkt vom Lager hineinging ins Heiligtum, dann ging er am Altar buchstäblich vorüber. Vorerst. Aber innerlich am Altar vorübergehen bedeutet ja nichts Geringeres als an der Liebe Gottes vorübergehen. Und an dem vorübergehen, was unauflösbar, solange die Zeitalter dauern, solange diese Weltordnung besteht, unlösbar verbunden ist, eins gemacht ist mit dem Gerichte Gottes. Die Liebe Gottes ist unauflöslich. verbunden mit dem Gerichte Gottes. Und die wunderbare Verbindung und die wunderbare Einheit erklärte Herr Jesus am Altar. Wir repetieren ganz kurz. So gewaltig. In den Augen Jesu haben wir gesehen, ist der Altar größer als die Opfergabe. Jetzt natürlich nicht nach Maßen gemessen größer, sondern dem Werte der Heiligkeit und der geistlichen, den geistlichen Maßen entsprechend, ist der Altar größer als die Opfergabe. Wir sagen, die Opfergabe Gottes an die Welt ist sein Sohn. Größer als die Opfergabe Gottes ist die Liebe Gottes, die dieses Opfer gebracht hat. Nun sagt der Herr Jesus, der Altar ist deshalb größer, weil er die Opfergabe erst heiligt. Wenn Gott seinen Sohn genau gleich geopfert hätte, in der gleichen Weise, im gleichen Ausmaß, in der gleichen Vollkommenheit, wie er es getan hat, es wäre aber nicht aus der Liebe Gottes geboren geworden, dann bezeugt der Geist Gottes selbst, dann wäre ich nichts und die Sache der Erlösung wäre nichts. Also, die Opfergabe Gottes wurde auf Golgatha dargestellt. Und auf Golgatha fand die konzentrierte Durchführung sämtlicher Gerichte Gottes statt. Auf sein Haupt konzentriert. Die ganze Sündenlast der Welt wurde auf ihn gelegt und das Gericht an ihn vollzogen. So sehen wir, auf Golgatha stellt sich sowohl der Altar der Liebe Gottes dar, als auch die untrennbare Einheit mit dem Gericht Gottes verbunden. Denn der Herr Jesus fährt weiter. Der Altar heiligt die Opfergabe. Die Opfergabe in Form von Feuer, das brennt, von Fleisch, das geschlachtet wird und von Blut, das fließt. Die Opfergabe stellt das Gericht Gottes dar. Konzentriert. Alle Gerichte Gottes. Zusammengefasst in die Opfergabe auf dem Altar. Der Altar stellt die Liebe Gottes dar, die Opfergabe oder was geschieht auf dem Altar, die Gerichte Gottes. Nun sagt der Herr Jesus nicht nur, der Altar heiligt die Opfergabe, das bedeutet geistlicherweise, die Liebe Gottes heiligt die Gerichte Gottes. Deshalb ist die Liebe Gottes größer als sämtliche Gerichte Gottes zusammen. Der Altar trägt die Opfergabe. Die Liebe Gottes trägt alle Opfer, alle Gerichte, alle Gerichtsvollzüge samt allen Gerichteten trägt die Liebe Gottes. Das ist ja wunderbar dargestellt durch das herrlich strahlende Brustschild auf dem Gewand des Hohen Priesters. Wo es am Schluss nach aller reichhaltigen Beschreibung, wunderbaren Beschreibung, dann zusammenfassend bezeugt wird. So soll Aaron, der erste hohe Priester, das Gericht über die Söhne Israels auf seinem Herzen tragen, das heißt in der Liebe, beständig vor dem Herrn. Die Liebe trägt die Opfergabe, trägt die Gerichte Gottes. Die Liebe ist größer, die Liebe heiligt die Gerichte Gottes. Und jetzt? Sie haben einen Unterschied gemacht in Ihrer Weisheit. Wer nur beim Altar schwört und stimmt da nicht ganz, das macht nichts. Das ist nur der Untersatz, nicht? Das war Ihre Weisheit. Wer aber bei der Opfergabe schwört und stimmt nicht, der sündigt, der ist schuldig. Und der Herr Jesus sagt, ihr Narren, ihr Blinde. Und fährt dann weiter mit der Erklärung, die wir jetzt vorweggenommen haben. Und fügt es aber hinzu. Ich sage euch, wer bei der Opfergabe schwört, der schwört bei der Opfergabe und beim Altar. Und wer beim Altar schwört, der schwört beim Altar und, ob er will oder nicht, gleichzeitig auch bei der Opfergabe. Warum? Weil beides von Gott aus gesehen eine Einheit bildet. Nicht, wenn wir fragen, bei Kriegen und Katastrophen, furchtbaren Ereignissen, wo ist der Gott der Liebe? Oder wenn wir an furchtbare Gerichte Gottes denken, Sintflut und so weiter, wo ist da die Liebe Gottes? Die offenbart sich gerade in all diesen Dingen. Und die Liebe Gottes wird einmal gerechtfertigt dastehen, vor jedermanns Augen, vor allen Geschöpfen Augen. Und zwar anbetungswürdig. Also, Altar und Opfergabe bilden eine Einheit. Die Opfergabe aber, die wird ein für allemal dargebracht von Gott. Und wenn die letzten Früchte und die letzten Konsequenzen, Auswirkungen dieser einmal dargebrachten Opfergabe in Christus erreicht sind, erfüllt sind, dann hört was auf. Ganz klar, das Opfer hört auf, die Opfer werden aufhören. Aber was bleibt? Der Altar der Liebe, und wie wir ja in einer Abendstunde das sehen und uns merken, lesen konnten, der große Altar in der Schrift ist derjenige, der von den 2,5 Stämmen im Osten des Jordan errichtet wurde am Jordan, mit der eindeutigen, unabdinglichen Bestimmung, der große Altar des Jäger, auf dem wird weder geopfert, noch irgendeine Gabe dargebracht, noch brennt irgendein Feuer. Am Jordan. Was heißt das? Durch den Tod des Christus, durch die Taufe, mit der er getauft worden ist, ist die Liebe Gottes manifestiert vor aller Welt Augen, und diese Liebe hört nie mehr auf und braucht keine Opfer und kein Gericht und nichts mehr. Dann bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Dass die Liebe bleibt, ist sofort vollständig einleuchtend, und das können wir nicht genügend bewerten und dafür Dank sagen. Sie ist ja die größte von diesen drei. Aber wenn die Hoffnung auch bleibt, nie vergeht, was bedeutet das? Dass es nie einen Zeitpunkt geben wird, wo Gott uns ohne Hoffnung lassen wird. Wieso? Denn sein Reichtum, wie Bruder Winterer gebetet hat, ist ja wie? Ist der begrenzt? Unausforschlich, unausspürbar. Der ist ohne Ende. Ich pflege jeweils so zu sagen, wenn einer mir sagt, ja, wenn jetzt alles erfüllt ist und die Herrlichkeit da ist, dann fängt es dann nicht an, langsam langweilig zu werden. Dann sage ich im Gegenteil, wenn die Vollendung da sein wird, dann kann Gott erst anfangen. Ja, dann kann er erst mit dem jeweils sozusagen, wenn einer mir sagt, ja, wenn jetzt alles erfüllt ist und die Herrlichkeit da ist, dann kann es dann nicht an, langsam langweilig zu werden. Dann sage ich im Gegenteil, wenn die Vollendung da sein wird, dann kann Gott erst anfangen. Ja, dann kann er erst mit dem eigentlichen Start seiner Gedanken beginnen. Und dann gibt er neue Verheißungen. Und die sieht man vorerst noch nicht. Aber die können wir vertrauen, sofort als bare Münze entgegennehmen und die lebendige Hoffnung, denn was man sieht, sagt die Schrift, kann man weder glauben noch hoffen. Also, dann nebenbei. Die Liebe ist die größte unter ihnen. Der Altar bleibt, auch wenn das Feuer erricht und die Gerichte aufhören. Das noch als vielleicht unter der Linienführung, euch immer wieder dasselbe zu sagen, verdreht mich nicht, macht euch umso gewisser, als dann das Wort des Apostels Paulus und der, wie hieß der römische, einer vom Triumvirat, so wie ich weiß, der hat ja jedes Mal, wenn er seine Rede im Senat geschlossen hat, sagt, und wiederum sage ich, Karthago muss zerstört werden. Er hat das wiederholt, immer wieder, bis Karthago zerstört war. Und wir wiederholen diese Wunder der Herrlichkeit, der Gnade Gottes, bis sie erfüllt sind, bis wir drin leben und leben dürfen. Dann dürften wir das letzte Mal sehen, bei dem großen Altar, wie er im Propheten Hesekiel, Kapitel 43, beschrieben wird, vor uns steht. Nun dürfen wir nicht, müssen wir nicht als unbarmherzige hohen Priester am Altar vorübergehen, sondern dürfen stehen bleiben und uns das ansehen. Wir repetieren wieder bis daher, soweit wir die Bibelstellen, eine Anzahl Bibelstellen bereits gelesen haben. Verehrt hier die Oberfläche der Erde, und das ist Menschengröße, so groß ist der Altar, der im Tempel Hesekiel stehen wird, im Tausendjährigen Reich. Da führen dann große Stufen hinauf, die sind auch erwähnt. Dann haben wir gesehen, die Erde, unsere Erde, ist von Gott tatsächlich die Grundlage seiner Gedanken, Zentrale seiner Erlösung, unsere Erde mit Menschen, als Menschen Wohnstadt geschaffen von Gott, bildet den Altar Gottes, auf dem er die Erlösung der ganzen Schöpfung vollzogen hat. Ja, die Erde. Wir haben gesehen, dass Jesus sich mit der Erde in jeder Hinsicht vollkommen identifiziert hat. Als er Menschengestalt annahm, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde gekommen, da spricht er, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, dann bleibt es allein. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und dann löst es sich vollständig auf und vermischt sich mit der Erde. Wird eins. Und in der Auferstehungskraft des neuen Lebens leben die Wurzeln des Neuen, das Verweste der Erde und der Stoffe des Alten liegt auf in den Neuaufbau des Neuen. Dann sagt er gleich, wie Jona drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde war, im Bau seines Tisches war, also muss des Menschen sollen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Das Herz der Erde ist die Stelle inmitten der Erde, wo die Zentralkräfte ausstrahlen. Die Zentralkräfte, denn es steht geschrieben, bewahre dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gibt, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Nun ist aber dieses Herz der Erde in die Hände des Gottes und Fürsten dieses Zeitalters gegeben gewesen. Und deshalb drang Christus hinunter hinein bis an diesen zentralen Nerv, Lebensnerv der Erde, also ins Zentrum, denn wer die Erde besitzt, der hat das Zentrum des ganzen Gottesgeschehens inne, in seiner Gewalt. Und deshalb ist es nicht von ungefähr, dass eben Satan weiß, auf der Erde fallen die Entscheidungen. Das ist nur einmal die Weise und der Plan der Herrschaft Gottes. die Erde. Der Altar, die Liebe Gottes darstellen, ruht auf der Erde, identifiziert sich gleichsam mit der Erde, und besonders wenn wir uns noch einmal erinnern an das wunderbare Wort, das Gott dem Mose gesagt hat, mache für mich ein Altar von Erde. Es ist der Geist Christi, der das spricht, und der Altar von Erde für ihn, für Christus, war seine Menschengestalt, die Liebe Gottes aus anbetungswürdigster Darstellung. Gott in Menschengestalt, der Sohn Gottes in Menschengestalt. Das unterste, alles übergetragene Element des Altars der Liebe Gottes ist der Schoß des Altars oder der Busen des Altars. Das heißt, der Schoß Gottes des Vaters, der Mutterschoß der Tröstung Gottes. Das ist der Schoß oder der Busen der Liebe Gottes. Deshalb hat der Gott auch seinen Namen sich zugelegt, El Shaddai, der Gott der Mutterbrüste, des Trostes, allen Trostes im Heiligen Geist. Christus kam, wie wir gelesen haben, aus dem Schoß des Vaters und war ständig in seinem ganzen Erdenleben wieder zurückgerichtet hinein in den Schoß des Vaters. Der Schoß der Liebe Gottes. Der nächste Absatz, wie leider übersetzt wird, heißt der Rücken der Liebe Gottes. Der Rücken der Liebe Gottes. Währenddem der Schoß, der Busen, die Liebe darstellt, die wie sie in 1. Korinther 13 erzeugt wird, das Böse nicht zurechnet, einfach liebt, Liebe bleibt, haben wir beim Rücken die Tragkraft der Liebe, wie sie dort ja auch genannt wird. Die Liebe trägt nicht nur alles, sondern erträgt alles auf dem Rücken der Kraft der Liebe. Dazu möchten wir doch vielleicht zwei Bibelstellen lesen. Psalm 129, Vers 3. Flügel haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Können wir uns da ein Bild machen? Auf meinem Rücken wird gepflügt. Ja, wenn wir es sonst nicht verstehen, brauchen wir nur an Gabbata zu denken, wo sie ihn gegeißelt haben. Das war aber nur die geringste Darstellung im Fleisch, was der Rücken Gottes für Peitschenhiebe bekam von jeher. Flügel haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furcht. Ein furchtbares Bild. Und das wunderbare Positive in diesem furchtbaren Bild heißt wie, für was wird gepflügt und für was werden denn Furchen gezogen? Damit ein guter Boden für gutes Saatgut bereitet wird. Dazu darf sich der Rücken Gottes her. Deshalb lesen wir weiter. Jesaja 50, Vers 6. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Passt gut dazu. Wer spricht hier? Der Geist Christi. Christus. Jesaja 51. Vers 23. Und ich gebe ihn in die Hand deiner Peiniger, die zu deiner Seele sprachen, bücke dich, dass wir darüber hinwegschreiten. Und du machtest deinen Rücken der Erde gleich und gleich einer Straße für die darüber Schreitenden. Du machtest deinen Rücken der Erde gleich. Ja, wenn das der Fall ist, dann kann ja gut gepflügt werden. Und auch das andere, um eine Straße für wen zu bauen? Für seine Peiniger, damit eine Straße erstellt werde aus der Stellung des Sünders zur Gottes Gerechtigkeit. Aus der Gewalt des Satans direkt in die Liebe Gottes hinein. Bitte, Gott.
Dann hat er sich so erniedrigend, wenn er das Saut auf der Dauer hat, dazu nicht mehr nichts tief.
Ja. Das Ohr liegt aber nicht da. Weggeworfen und mit Füßen getreten werden. Übrigens, wenn Christus spricht, ein anderes Bild, das das Gleiche zeigt, ich bin die Tür. Als Tür stellt er alles das da, was eine Tür nun einmal ist. Ist eine Tür da, um einen Raum abzuschließen oder dass man in den Raum eintreten kann? Zu welchem Zweck ist eine Tür da? Ja, wenn wir das immer positiv und negativ. Aber welches ist bei einer Tür die niedrigste Partie? Die Schwelle. Deshalb musste oder durfte Israel beim Auszug aus Ägypten, als das Passahlamm geschlachtet war, nur den Türsturz und die beiden Pfosten mit Blut bestreiten. Und warum ausgerechnet die Schwelle nicht? Da hätte der ja ohne weiteres drüber treten können, der Verderber. Christus ist die Schwelle. In seiner Erniedrigung ist Christus nur noch die Schwelle der Tür. Und wozu ist die Schwelle da? Um die Tür unten zusammenzuhalten und damit sie für die Eintretenden mit Füßen getreten werden kann. Da sieht ihr das gleiche Bild. Und ungefähr so sieht die Gesinnung aus, die in Christo Jesu war. Und die sollte bei uns so langsam, aber sicher auch irgendwie bemerkbar werden, spürbar werden. Wir sehen, wir verstehen jetzt, wenn wir einfach zur Kenntnis nehmen würden, die Partie bei diesem Riesenaltar heißt nun einfach Rücken, das ist ja schon mehr als Untersatz, nicht? Und beim Rücken wissen wir sofort, dann ist Tragelement und die Schultern der Kraft, diese ersten Begriffe sind uns wohl geläufig, aber die wunderbaren, anbetungswürdigen Zusammenhänge. Die werden erst offenbar, wenn wir uns die Mühe nehmen und die Schrift befragen, was versteht sie unter Rücken? Der Liebe Gottes, den Rücken der Liebe Gottes. Nach dem Rücken kommt hier dieser Absatz, beginnt der vierellhohe Absatz und diese untere Zone heißt die untere oder kleine Hilfe, während der obere Absatz die obere oder große Hilfe heißt. Und immer das Ganze heißt Eker, heißt Hilfe, die Hilfe. Damit wir wieder sehen, wie liebewarm auch die Hilfe Gottes ist. Wozu hat Gott denn dem Adam eine Eva bereitet? Zu einer Ether, zu einer Hilfe, seinesgleichen. Und die kleinen Hilfeleistungen Gottes, wie auch die große Hilfe Gottes im Einzelleben und im Erleben der ganzen Gemeinde Gottes, die kleinen und die großen Hilfen unseres Gottes, setzt er erst ein, wendet er erst an zu unserem Erleben, wenn sie vollständig mit seiner Liebe im Einklang sind. Wenn er uns nicht gleich zu Hilfe eilt, nach unserer Meinung, dann würde er seine Liebe uns gegenüber verletzen. Wenn er zufrieden ist, kommt seine Hilfe andererseits irgendeinmal zu spät. Ist ja manchmal den Eindruck. Und hinterher können wir feststellen, anbeten, ja, hätte er mir so früh geholfen und in der Weise, wie ich es gemeint habe, dann wäre es wirklich nicht letzten Endes seine Liebe gewesen, sondern und kann ja nicht seiner Weisheit entsprechen. Wichtig ist, dass wir sehen, jede Hilfe Gottes, nicht wenn wir beten, Herr, mit deiner Hilfe will ich es wagen. Dann heißt das ja vorerst noch was. Also 90% ich sowieso noch. Ne? Und was dann nicht, wenn es nicht gerade nicht mehr reicht, bin ich dir dankbar, dass du noch dann einspringst. Ne? Nein. Die Gotteshilfe ist eine so vollkommene ganze Sache. Deshalb lässt er uns ja es in seiner Treue immer wieder erleben, mit unserer Macht ist wie viel getan? Nichts getan. Damit wir dann merken, seine Hilfe ist eben nicht wie ein Hilfsarbeiter, der Meister handlanger Dienste leistet, sondern seine Hilfe ist eine vollkommene ganze Arbeit. 100%ig Hilfe. Und vollkommene Null. Der Stein der Hilfe ist uns bekannt. Bis hierher hat der Herr geholfen. Also lassen wir uns heilen von dem falschen Begriff von Hilfe, also eben von einem Hilfsarbeiter, der nur so gelegentlich einzuspringen hat, wenn es nicht mehr reicht sonst. Nein, die Hilfe Gottes ist Gesamtkraft und Gesamtleistung, Gesamteinsatz Gottes für uns. Wie hieß denn der wunderbare Hausverwalter Abrahams? Eliezer. El heißt Gott und I heißt mein Gott und Hilfe und Eliezer heißt Hilfe, also mein Gott ist Hilfe oder meine Hilfe ist nicht das, dass Gott mir hilft im alten Sinne, sondern meine Hilfe ist Gott in seinem ganzen Reichtum. Ob das ausreicht, ist jetzt die Frage, diese Hilfe. Wer hieß noch Eliezer? Der zweite Sohn von Mose, den er im Lande Midian und der Tochter des Jethro erhalten hat. Eliezer, ebenfalls meine Hilfe ist Gott. Jetzt denken wir noch, was den Zeitpunkt der Hilfe betrifft, an das Wort in Hebräer 4,16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also was haben wir zu tun? um sicher zu sein, dass Gott uns unbedingt rechtzeitig seine Hilfe, sich selbst als Hilfe darstellt. Mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Hören wir noch einmal. Freimütigkeit, erstens. Zweitens, Thron der Gnade. Barmherzigkeit. Und noch einmal Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Was ist mir Hilfe, wenn sie zu spät kommt? Rechtzeitige Hilfe. Da wartet Gott, bis wir mit Freimütigkeit zu ihm hinzulegen, den Blick auf seine Gnade in Christus und einfach mit seiner Hilfe, mit ihm selbst rechnen. Deshalb heißt das Wort, das hier hingehört in Psalm 33, Vers 22 nicht, gleich wie wir auf deine Hilfe geharrt haben, sondern gleich wie wir auf dich geharrt haben. Gott macht dem Volke Israel mehrfach den einen Vorwurf, ich will es umschreiben, ihr habt wohl eine gewisse Wendung zu mir hin vollzogen, aber ihr seid nicht umgekehrt bis zu mir. Nicht umgekehrt bis zu mir. Und wie oft geschieht das in unserem Leben, dass wir ein Stück weit wieder zu Gott hinein, aber nicht bis zu ihm selbst. Und wir dürfen ja nicht nur bis zu an ihn herankommen, sondern was dürfen wir tun? In ihn hinein, uns bergen, mit Christus verborgen in Gott. Dann sind wir nicht nur bis zu ihm gekommen, sondern in ihn gerichtet, vollkommen. Sag ich, bitte schön.
Und aus wird das wunderbare Gebot sein, dass du dir vor Christus den guten Wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes.
Ja.
Und dann ist er sogar, dass im Gericht und wir zusammen wirken nun aus eure Eigenheit und mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist er,
ja,
der in euch wirkt, sowohl das Wollen als ja auch das Vollbringen und das Auswirken für seine Lust.
Dankeschön. So, und das hier außerdem stehen bleiben, denn es heißt, so wirket nun, oder bewirket nun eure eigene Rettung mit Furcht und Zittern. Da sollen wir dann einfach selbst jetzt wirken. Da heißt es erstens, im Griechischen gibt es die sogenannte Mittelform, die wir im Deutschen so wiedergeben können. So lasst sich nun an euch auswirken. Eure eigene Rettung mit Furcht und Zittern. Warum mit Furcht und Zittern? Weil Gott selbst es ist, der in euch wirkt. Alles, das Wollen und das Vollbringen. Das heißt, kein geringerer als Gott selbst, denn ich stelle, von dem wir wissen, auch er ist ein verzehrendes Feuer und er ist der, den kein Auge gesehen hat, der ist, in dessen Gegenwart noch kein Geschöpf treten konnte, außer seine Heiligen, jetzt wir. Deshalb, weil Gott selbst es ist, der in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen oder nach seinem Lust, dürfen wir so verstehen. Bitte schön.
Es ist ja auch sehr wichtig, dass wir das Auswirken der Rettung nicht auf das ähnliche Leben beziehen. Das bleibt eine Gabe Gottes, das können wir niemals erwähnen, sondern aus dem Irrtum und der Täuschung Satans weil eben der dreigütige Wille Gottes vollständige und vollkommene Wille Gottes nicht so weit führt keinen Menschen. Das heißt, es ist eine Mitwahrheit.
Danke, Leute. Also wir dürfen wohl etwas Mut fassen und bei dem Hörer dieser Worte annehmen, dass wir beim Betrachten des Altars nicht nur den Guten und den Wohlgefälligen, sondern daran sind, den vollkommenen Willen Gottes zu erkennen. Deshalb dürfen wir uns so freuen, dass Gott uns solches Licht schenkt in diese Zusammenhänge. Brücke, Vorhof, Hilfe. Also, Freimütigkeit zu Gott hinzutreten, weil Gott in Christo alles vollbracht hat, dass ein Sünder, wie er ist, augenblicklich zu Gott hingetreten, in seinem verlorenen Zustand, im gleichen Augenblick von Gott gerechtfertigt wird und Gottes Gerechtigkeit geworden ist. Dann hat er in dem Augenblick die große Hilfe Gottes empfangen. Und das ist die Garantie für alle weiteren kleinen Hilfen für sein ganzes Leben. Und dann zuletzt die große Hilfe, die größte Hilfe der Vollendung seiner Person und der ganzen Gemeinde Jesu Christi. Große Hilfe, dann sagen wir den Gottesberg, da lesen jetzt auch einige Stellen noch, Gottesberg, der Berg Gottes, schlagen wir das zweite Buch Mose auf, dort erst Kapitel 3, Vers 1 und 12. Und Mose weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde hinter der Wüste und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Also der Horeb, auf dem Mose dann später ja, auf dem Mose immer wieder zu steigen hatte, wird Berg Gottes genannt. Ha-El. El heißt wieder Gott und Ha heißt Berg. Hebräisch. Der Sinai, ein Gottesberg, eine Darstellung dessen, was Gottesberg bedeutet, nämlich das Königreich, denn die Berge stellen die Reiche, die Königreiche dieser Welt dar, die der Satan bei der großen Versuchung gegenüber Jesus dem Herrn in einem Augenblick alle gezeigt hat und ihre Herrlichkeit. Alle Reiche der Welt. Deshalb hat er ihn auch auf einen sehr hohen Berg geführt zuerst. Ne? Ganz sicher nicht auf einen geografisch-irdischen Berg. Vers 12. Denn wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr auf diesem Berge Gott dienen. Diesem Gottesberg, dem Sinai oder Horeb. 2. Mose 15, Vers 17. Du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils, die Stätte, die du, Jehova, zu deiner Wohnung gemacht, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Das ist vorerst dann Jerusalem und Zion. Auch ein Berg. Und Gott ist eine andere Darstellung. Dann haben wir noch 2. Mose 24, 13. Und Mose machte sich auf mit Josua, seinem Diener. Und Mose stieg auf den Berg Gottes. Har-El, Berg Gottes. Auf diesem Gottesberg, das heißt der obersten Körperteil des Altars, der Liebe Gottes, brennt ja nun das Feuer und der Rauch schwebt hervor. Und der Berg Gottes, was den Sinai betrifft, der Ruhe, da brannte auch ein Feuer. Hat auch jemand fragen können, wie denn das ein Altar Gottes ist, der Sinai, Also ein Feuerbrand, wo ist das Land? Antwort: Und Gott stieg herab, mitten ins brennende Feuer, in den Rauch. Um was darzustellen? Ich bin bereit, für euch zu sterben. Mich als Opfer für euch darzustellen. So sehen wir, was Paulus, nämlich Gott sagt, so sind wir nun ohne das Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Eines bei ist unsere Gerechtigkeit als Glauben vollständig unabhängig vom Gesetz uns geschenkt. Vollständiges Geschenk. Gleichzeitig aber ist dieses Geschenk Gottes an uns in Christo Jesu im Gesetz verankert, durch und durch in den Schattenbildern und Modellen und Ereignissen und Personen und Sachen und Dingen und Formen und Farben dargestellt. Die Tatsache, dass wir ohne das Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden sind, bezeugt uns das Gesetz, aber natürlich erst dann, wenn wir das Gesetz geistlicherweise lesen können. Und jetzt sind wir auch wieder da. Hätte ich eine Decke damals vor den Augen Israels gehangen, dann hätten sie das erkannt. Und dann wären sie den Berg hinangestiegen am dritten Tag. Denn Gott befahl dem Mose zuerst, halt, wir haben ja hier eine Grenze gesehen. Mache eine Grenze um das Volk, bevor der dritte Tag kommt, hat Gott dem Mose geboten. Und was macht Mose? Ich sage genau, wie es geschrieben steht. Bitte? Der machte eine Grenze um den Berg. Also, das Gesetz macht Mose, der das Gesetz dafür macht eine Grenze um die Liebe Gottes herum. Um den Berg Gottes, um das Reich Gottes. Da kann man nicht hinein. Und die Liebe und die Gnade Gottes macht eine Grenze um das Volk, nämlich wozu? Um es zu bewahren, bis die Stunde gekommen ist, wo sie in den Berg hinansteigen können. Denn Gott hat den Mose gesagt, bitte, am dritten Tag, beim Jahres Hinterhaus, sollst du das Volk den Berg hinausführen. Und das ist ja dann am dritten Tag, was geschah. Und Mose führte das Volk bis an den Berg heran, weil jetzt hat er eine Grenze gemacht. Und das Volk blieb unten am Berg stehen. Das Gesetz kann bis ans Reich Gottes heranführen. Aber unten am Berge heißt die Grenze das Blut des Lammes, das Blut des Christus. Das ist die Schale ringsum, das ist die Lippe, heißt das da. Die Lippe des Altars, das heißt die Lippe der Liebe Gottes, die Sprache der Liebe Gottes. Das Blut Christi redet besser als das Blut Abels. Das ist die Sprache der Liebe Gottes. Und wer erst die Sprache der Liebe Gottes hört, der löst sich vom Gesetz und tritt nun mit Freimütigkeit heran zum Thron der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes und empfängt tatsächlich rechtzeitig in jeder Hinsicht, zu jeder Stunde, in jedem Belang, Berg Gottes, das Gewaltige. Und in diesem Gottesberg, das deutsche Wort, illustriert das ja so trefflich, da ist vollständige Geborgenheit. Im Berge Gottes sind wir geborgen. Da bergen wir uns. Das heißt, Gott hat uns herausgerissen aus der Herrschaft und der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, das heißt, auf den Berg Gottes oder in den Berg Gottes hinein. Ins Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist unser Gottesberg. Die Oberfläche vom Altar, die Opferfläche gleichzeitig heißt Gottes Löwe. Das heißt Ari, heißt Löwe, und El heißt Gott. Gottes Löwe. Das ist der Löwe, der Überwindung hat aus dem Stamm Juda. der Gotteslöwe. Von diesem Gotteslöwen haben wir ja in Jesaja 29 einige gewaltige Zeugnisse lesen dürfen, das letzte Mal, die wir jetzt noch einmal lesen. Jesaja 29, die Rede von Ariel. Ariel, Ariel, Stadt, wo David lagerte, das ist Jerusalem und Zion, jetzt aber personifiziert durch den Geist Christi. Und jetzt spricht Gott gegenüber Ariel. Wir sehen, was hier verehrt steht und wie es steht, ist verehrt gezielt gegen die Stadt Jerusalem und gegen den Berg Zion, das Gericht Gottes. Jetzt dürfen wir beim Lesen merken, dass Christus dieses Gericht, das Jerusalem und Israel und Zion verdient hat, Christus auf sich genommen hat. Ich werde Ariel bedrängen und es wird Seufzen und Stöhnen geben. Wir denken jetzt an Golgatha, an Gethsemane. Und sie wird mir sein wie ein Ariel, der Ariel des Christus. Und ich werde dich im Kreise umlagern und dich mit Heeresaufstellung einschließen und Belagerungswerke wieder dich aufrichten. Sämtliche Mächte der Finsternis, die ich Gott antreten, mich in Nachordnung aufstellen gegen den einen Christus in Gethsemane und dann auf Golgatha. Und erniedrigt wirst du, Christus, erniedrigt wirst du aus der Erde reden, als er in Menschengestalt erniedrigt war. Da redete er aus der Erde. Denn wir sind Staub vom Erdboden. Das war er auch, nach seiner äußeren Menschengestalt. Da sprach und erniedrigt wirst du aus dem Staub reden. Ich habe mir das einmal so zu veranschaulichen versucht. Es würde mich jemand mein Gesicht in den Staub der Erde drücken. Und jetzt sagen, so jetzt kannst du mal sprechen. Ja, das spricht das Bild nicht. Und erniedrigt, beuge dich nicht, wirst du aus der Erde reden. Wenn wir nur einigermaßen geistig etwas beurteilen können, uns vorstellen, suchen, dass Christus in seiner Unendlichkeit und Herrlichkeit mit dem Vater eine Gottessprache der Liebe zu führen gewohnt war, in unaussprechlicher Herrlichkeit, Wohlklang, was wir nur erdenken können. Und jetzt ist die gleiche Person in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde eingeklemmt, in ein Häufchen Erde, und muss jetzt da, ja, genau wie wir lesen, wie wir weiterlesen. Und deine Sprache wird dumpf aus dem Staub flüstern. Auch die lieblichsten Worte Jesu in Menschengestalt war nur noch ein Dumpf aus dem Staub flüstern, verglichen mit dem, was er sich gewohnt war, eine Sprache zu fühlen. Und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen. Und deine Sprache wird aus dem Staube flüstern. Ich darf es einmal so sagen. Wir kennen ja heute gewaltige elektrische Energien, nicht? Mit Billionen Volt und weiß, was es alles gibt. Und kosmischen Energien und Kräfte. Die würden uns alles aber augenblicklich unternehmen. Und nun gibt es die Möglichkeit, bei diesen Kräften sie herabzutransformieren, nicht? Dass wir sie nicht nur ertragen können, sondern dass sie uns jetzt heilend berieseln können. Und das ungefähr tat Gott, als er die Sprache seines Sohnes in den Staub der Erde presse. Und die Stimme, die konnten wir nicht hören. Sie hat uns nicht trommelt, zerschlagen. Und noch weiter geschlagen. Jetzt kann die Schöpfung die Sprache der Liebe Gottes ertragen. Gott, die offenbar im Fleisch. Wir schließen mit jenem wunderbaren Wort aus Psalm 118. Da haben wir hier ja im Vers 22, denn das Wort der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein oder zum Haupt der Ecke geworden. Die Bauleute sind ja die Fachleute der Baukunst. Sie waren die Fachleute der Baukunst, der göttlichen Baukunst. Die hohen Priester, die Gesetzeslehrer, die Schriftgelehrten, die Ältesten, die Pharisäer, die Sadduzäer und das Synedrium. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von Jehova ist dies geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen. Und dieser Stein, warum haben sie ihn verworfen? Weil er in ihren Augen ein Stein des Anstoßes war. Wunderbar aber ist dieser Stein in unseren Augen. Dies ist der Tag, den Jehova gemacht hat. Also nicht der bitte dunstig, nicht? Wie wir im Liede so fromm singen. Oder die Geburt Jesu, das ist die Vorbedingung wohl, aber der Tag, den Gott gemacht hat, ist hier welcher? Gethsemane und Golgatha. Sein Tod, seine Verwerfung. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wie hat der Herr diesen Tag gemacht? Indem er alle anderen machen ließ. Und zwar das Maximum an Bosheitsentwicklungen des menschlichen Herzens, den ließ er freien Lauf, dann konnte sie mit ihm tun, was sie wollten, ihn verwerfen, töten und so weiter. Und indem er das, ihnen das zur Ausführung bewilligt hat, gedachte er es gut zu machen. Wir dürfen jetzt sagen, wohlgefällig zu machen, vollkommen zu machen. Alles. Aber jetzt kommt das Wort, das wir beachten wollen, Vers 27. Jehova ist Gott und er hat uns Licht gegeben,